Religion kann zu einer Falle werden. Kann man von einer religiösen Falle sprechen. Und zwar geht das dann folgendermaßen vor sich. Man verhält sich fromm, man hat so seine christlichen Rituale, was es da halt so gibt, regelmäßiger Gottesdienstbesuch, Tischgebet, Losungen lesen, das macht man alles. Aber es führt mich nicht mehr zu Gott, sondern ich tue das als aus Gewohnheit heraus. Ich mache es einfach, weil ich das schon immer so gemacht habe, vielleicht auch, weil es von mir erwartet wird. Es ist ein bloßes Ritual, was mich vielleicht im schlimmsten Fall sogar von Gott fernhält. Also nicht das, was der eigentliche Sinn dahinter ist, dass es mich zu Gott hinführt, sondern es hält mich von Gott ab. Paulus besuchte auf einer seiner Missionsreisen Athen. Er ging da durch die Stadt und er lernte die Leute etwas kennen und merkte, dass sie in so eine religiöse Falle steckten. Die waren fromm. Denen war das wirklich wichtig. Sie hatten ihre ganze Götterbatterie damals, für jede Kleinigkeit einen Gott, speziellen Gott. Also für den Krieg gab es einen Gott, für die Liebe gab es eine Göttin, fürs Wetter und so weiter und so fort. Und da haben sie Tempel für gebaut und dann haben sie da auch wirklich ernsthaft versucht anzubeten, aber es war Religion, es war Ritual. Nun können wir natürlich sagen, okay, das hat ja mit uns nichts zu tun, das sind ja die Heiden. Wir sind ja die Christen, wir haben ja die richtige Religion. Doch Vorsicht, auch christliche religiöse Rituale können uns von Gott weg- oder fernhalten. Diese religiöse Falle gibt's auch in christlicher Spielart. Nur weil wir richtige Dogmen haben, heißt es noch lange nicht, dass wir diesen Wegweisern auch folgen und dann in Gottes Gegenwart treten. Paulus wollte die Athener aus dieser religiösen Falle herausholen. Er wollte sie zu dem Glauben an den lebendigen Gott führen. Und dazu hält er eine Rede auf dem Areopag, das war damals so ein Felsen, ein Versammlungsort für die Athener, und da hält er eine Rede. Und die wollen wir uns jetzt anhören. Ann-Christine liest uns die vor. Die steht im Apostelgeschichte, diese Rede steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 34. Der Apostel Paulus hat das Wort.
Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sagte: Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromm. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift: einem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas brauche. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Andere aber sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, der Areopagit, außerdem eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen.
Ja, vielen Dank. Raus aus der religiösen Falle, das ist die Botschaft, die Paulus den Athenern gibt. Er möchte ihnen helfen, von ihrer Religion wegzukommen, hin zur Gemeinschaft, zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist: Lasst eure festgefügten Vorstellungen von Gott los. Er beginnt ja rhetorisch ganz geschickt mit einem Anknüpfungspunkt, sagt nicht, ist alles Mist, was ihr macht, sondern sagt, ja, hier ist ein Punkt, das ist schon richtig, was ihr da tut. Und zwar in Vers 23 heißt es: Denn als ich, Paulus, umherging und mir eure Heiligtümer ansah, da fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Also diese Idee fand Paulus gut, dass die Athener sich so einen Altar gebaut haben, wo drauf stand, dem unbekannten Gott. Paulus ist der Meinung, es ist sinnvoll, wenn wir zu Gott gehen, nicht mit einem vorgefertigten Wissen zu kommen und zu sagen, ich weiß schon alles, wie du bist und was du tust und was du mir gleich geben wirst, sondern wir sollen in eine Haltung zu Gott kommen, die so in etwa sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Gott, du bist so unendlich groß, du hast so viele Facetten und was jetzt gerade für mich dran ist und welchen Weg du mir gibst und welchen Impuls du mir sendest, das weiß ich einfach nicht. Ich komme mit offenen, leeren Händen, damit du sie füllen kannst, damit du mir etwas geben kannst. Es geht ums Hören. Nicht sagen und schon vorher definieren, was oder wer Gott ist, sondern stille sein, im Herzen verweilen und sich von Gott finden lassen, sich von Gott selber zeigen lassen, wer er ist. Das haben die Athener nicht gemacht. Sie haben Gott in eine Box getan. Bevor sie ihn in eine Box getan haben, haben sie ihn zerteilt, wie man das halt so macht, wenn man zu viel Essen hat. Dann wird in einzelne Teile alles eingeteilt und so haben sie die eine Gottheit zergliedert in mehrere Gottheiten. Dann gab es den Zeus, das war der Obergott, dann gab es die Aphrodite, das war die für die Liebe zuständig war, und dann gab es noch einen Kriegsgott, wie hieß der, Mars auf Römisch und auf Griechisch irgendwie anders. Wir sind eine Bildungsbürgergemeinde. Lehrkräfte eben. Okay, also sie haben ihn zergliedert und dann haben sie den Tempel gebaut, diesen einzelnen Gottheiten, und das war alles strukturiert und Gott war sozusagen zerkleinert in mehreren Boxen. Und das führt zu geistlichen Stillstand. Wenn man alles schon weiß, wenn man alles schon definiert hat, ja, dann lässt man sich von Gott auch nichts mehr zeigen. Paulus geht da ganz anders ran. Er sagt, wir sollen nicht definieren, wir sollen nicht alles zerkleinern und schon vorher alles wissen, sondern wir sollen forschen. In Vers 27 Da sagt der 27, erster Teil: Sie, die Menschen, sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden können. Das ist ein schönes Bild, ja, ertasten. Also wenn man sich vorstellt, man ist im Dunkeln hat kein Licht und dann sucht man den Lichtschalter und dann muss man tasten. Das ist der Tisch, das ist irgendwas Festes, das kann ja nicht sein. Dann tastet man sich irgendwie vor und so erforscht man quasi den Raum, in dem man ist und tastet sich durch. So sollen wir das auch machen, wenn wir zu Gott kommen. Ertasten, spüren, was Gott ist, wer Gott ist, wie er handelt in dieser Situation. Das bedeutet konkret, dass wir die Aussagen der Bibel, die wir lesen, nicht einfach mit einem Achselzucken hinnehmen und sagen, wird schon stimmen, sondern dass wir uns die Aussage, die für uns wichtig ist, vornehmen und auf ihren Wirklichkeitsgehalt überprüfen. Es heißt, Gott ist ein Helfer in der Not und wir sind gerade in Not. Dann lasst uns prüfen, ob das stimmt. Oder lasst uns prüfen, wie das stimmt. Auf welche Weise ist das heute im 21. Jahrhundert in Deutschland real, dass Gott ein Helfer in der Not ist? Wie zeigt er mir seine Hilfe? Wie lässt er mir Hilfe zukommen? Oder wenn wir vom Heiligen Geist reden, der in unserem Herzen ist. Ja, kann man sagen, gut, das steht da halt so, fertig, nächster Vers. Oder man fragt sich, wo ist er denn in meinem Herzen? Wie merke ich das? Wie fühle ich das? Ihr merkt den Unterschied, ja, ob man einfach etwas abnickt und sagt, gut, das ist so Teil meiner Religion, das akzeptiere ich, oder ob man sagt, ich will das verifizieren, ich will gucken, ob das wahr ist. Wenn wir so vorgehen, werden wir merken, dass sich unser Bild von Gott ständig wandelt, dass es immer in Bewegung ist und ich will sagen, immer tiefer wird, immer weiter wächst. Und das ist wichtig und das ist gut, dass sich das Gottesbild ständig wandelt. Denn dein Gottesbild muss sich auch deiner Realität anpassen. Fängst du vielleicht an im christlichen Glauben und bist euphorisch und sagst, Gott löst alle meine Probleme und Gott hält alle Schwierigkeiten von mir fern. Das erste Gottesbild, was du als Christ hattest. Jetzt kann das auch die ersten Wochen und Monate tatsächlich so sein, dass Gott dich behütet und bewahrt und dass er sagt, ich halte jetzt meine Hand ganz besonders über dieses Kind, weil ich weiß, dass er noch wachsen muss oder sie noch wachsen muss im Glauben. Aber irgendwann werden sich unsere Realitäten verändern und wir werden merken, na, ganz so einfach ist es eben nicht. Es ist nicht so, dass Gott alle Probleme und Schwierigkeiten fernhält. Und an diesem Punkt muss sich unser Gottesbild wandeln. Dann dürfen wir nicht mehr daran festhalten, dass Gott ein Problemlöser ist, sondern müssen vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, er ist ein Freund, der mich durch Not auch hindurchträgt. Nicht einer, der alles fernhält, sondern jemand, der mich durchträgt. Und irgendwann kommt dann vielleicht die Erkenntnis, Gott trägt mich nicht nur durch diese Not, sondern er benutzt auch diese Not, um mich innerlich wachsen zu lassen. Er ist also jemand, der wie ein Trainer versucht, mich zu trainieren. Ein anderes Gottesbild, was sich wandelt und was sich den Gegebenheiten anpasst. Das ist ganz wichtig, weil wenn unser Gottesbild nicht mitwächst, dann kommt ein immer größerer gefühlter Abstand zustande. Dann haben wir das Gefühl, dass der Gott, wie ich ihn mir vorstelle, überhaupt nicht mehr mit meiner Realität übereinstimmt. Dann stammt mein Gottesbild vielleicht aus der Sonntagsschule. Ich denke an diese schöne Zeit zurück, wo Gott Liebe war und die Hand drüber gehalten hat und er liebt mich und er liebt dich und ich fand die Lieder so gut und das ist so ein schönes Gottesbild. Und das ist es ja auch und das ist total richtig und gut für 8-jährige und 12-jährige Kinder. Das Problem ist nur, wenn man jetzt nicht mehr ein 8-jähriger Junge ist, sondern ein 50-jähriger Mann, dann hat man eine ganz andere Lebenswelt. Und dann trägt einen dieses Gottesbild nicht mehr durch, beziehungsweise dann hat dieses Gottesbild nichts mehr mit den Erfahrungen zu tun, die ich in meinem Alltag mache. Und dann entsteht ein Abstand. Dann sagt man, ja gut, das ist halt der Gott in der Kirche. Der ist Sonntag in der Christuskirche, aber der ist nicht Montag, Dienstag in meinem Büro, wo ich echte Probleme habe. Also achtet darauf, dass ihr Gott nicht so festlegt und definiert, sondern immer bereit seid, euch Neues zeigen zu lassen von Gott. Eben um diesen Abstand zu verhindern, denn das wäre das Allerschlimmste. Das ist der zweite wichtige Punkt, den Paulus den Athenern mit auf den Weg gibt. Er sagt ihnen, haltet daran fest, dass Gott euch näher ist als euer eigener Atem. Gott ist dir näher als dein eigener Atem. In Vers 27, zweiter Teil, da sagt er, denn keinem von uns ist Gott fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Die Athener haben Gott oder ihre Götter von sich ferngehalten. Durch die Religion, indem sie ihnen Tempel gebaut haben aus Stein, so Häuser. Und in diesem Haus hat dann der Gott gewohnt. Und dann ist man, wenn man ein Problem hatte, ist man da hingegangen und hat gesagt, Aphrodite, meine Ehe läuft nicht gut, hilf mir, ich opfer dir hier was. Und dann ist man zurückgegangen und wenn dann die Ehe wieder gut war, dann hat man Aphrodite vergessen. Wie gesagt, das waren Heiden, das ist eine andere Religion gewesen, aber auch im christlichen Glauben kann genau sowas passieren, dass Jesus hier in der Christuskirche wohnt und man kommt ihm einmal die Woche besuchen und dann kümmert man sich um ihn und dann geht man wieder weg und dann bleibt er hier und man geht in seinen Alltag und Gott ist fern. Alles schön geregelt durch die Religion, wann bete ich, wann gehe ich in Gottesdienst und das sind die Zeiten mit Gott und der Rest, den lebe ich ohne Gott. Aber das ist falsch, sagt der Apostel Paulus, denn Gott ist dir nahe. In ihm lebst du, in ihm bewegst du dich, in ihm hast du dein Dasein. Gott ist dir so nahe wie dein Atem. Und der Grund, warum du manchmal das Gefühl hast oder der Grund, warum du ihn vergisst, ist nicht, weil er so weit weg wäre. Gott wird nicht deshalb verfehlt, weil er zu weit weg wäre. Denken viele, sagen, Gott ist halt da oben im Himmel und nicht bei mir auf der Erde, nicht bei mir in meinem Alltag. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, sondern Gott wird übersehen, weil er zu nahe dran ist. Gott ist so nahe, dass du ihn deswegen übersiehst. So wie deine Augen auch immer mit dabei sind, du ohne deine Augen gar nichts sehen könntest und trotzdem siehst du sie nie, es sei denn, du guckst in den Spiegel und du vergisst die allermeiste Zeit deines Tages, dass sie überhaupt da sind. Du übersiehst sie, weil sie zu nahe dran sind. Man könnte sagen, Gott ist das Normalste, was es überhaupt gibt. Denn du hast nie eine Sekunde gelebt, in der Gott nicht da war. Gott ist der, welcher immer da ist, aber sich doch nicht abbilden lässt. Gott ist kein Gegenstand dieser Welt. Gott kann man nicht so erfassen, wie man ein Objekt erfassen kann. Auch kein mentales Objekt. Sondern Gott ist immer da, aber er lässt sich nicht abbilden. Wenn wir ihm also auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir uns fragen, wer oder was war heute Morgen beim Frühstück da? Wer oder was ist heute oder was ist jetzt hier da? Und wer oder was wird heute Abend beim Tatort da sein? Und doch ist er nicht abbildbar, ich kann ihn nicht erfassen. Wer ist das? Da müssen wir nachsuchen. Und wenn wir uns diese Frage ernsthaft stellen, dann wird sie uns auf eine Präsenz stoßen. Da ist so etwas, das könnte man beschreiben mit Gegenwart. Etwas, das alles trägt, alles durchzieht, aus dem alles hervorgeht und in das alles wieder zurückgeht. Die Gegenwart Gottes. Nicht einfach leicht zu definieren oder dass man sagen könnte, hier ist es, aber etwas, was immer da ist. Und es ist sehr wohl möglich, zu dieser Gegenwart Gottes Kontakt zu haben, mit ihr in Berührung zu kommen, sie intuitiv zu spüren. Nicht zu erkennen, wie ich jetzt diesen Notenständer erkenne, aber zu fühlen, ja, da ist Gott gegenwärtig. Das wird dir aber nur gelingen, wenn du immer wieder auch mal eine Pause in deinem Alltag einlegst. Wenn es immer mal wieder so einen Punkt gibt, wo du, ja, man könnte sagen, alles runterfährst, das ganze Betriebssystem, und mal deine ganzen Sorgen und alles, was dich so an der Welt fasziniert, sein lässt und innerlich zur Ruhe kommst. Dann entspannt sich deine Seele und in diesem Zustand der entspannten Seele, da kann sie Gott wahrnehmen, da kann sie diese Gegenwart spüren und erleben. Das wäre mein Tipp in dieser Sache. Nicht, dass wir versuchen, 3 Stunden lang in der Gegenwart Gottes zu verweilen. Das ist vielleicht zu schwierig, zu anstrengend, das schaffen wir nicht. Aber immer mal wieder kleine Pausen zu machen, zu sagen, ja Gott, du bist da. Und das bewusst wahrzunehmen. Wenn wir das machen, dann verlassen wir die religiöse Falle. Dann wirst du nämlich merken, dass du immer mehr ein Gespür dafür gewinnst, dass Gott da ist. Und dann tauchst du ein in die Welt des Glaubens. Und dann tust du nicht irgendwelche Rituale, sondern dann spürst du, dass Gott gegenwärtig ist. Dazu ruft Paulus die Athener auf. Er ruft sie zur Umkehr auf. In Vers 30, da heißt es, oder da sagt er, Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, gebietet jetzt den Menschen, dass überall alle umkehren sollen. Paulus sagt, wir sollen umkehren. Das bedeutet ja, sich abzuwenden von etwas, auf das man fixiert ist, und sich hinzuwenden zu jemand anderem. Paulus geht es hier nicht um einen Religionswechsel. So nach dem Motto, wirf deine Zeus-Statue raus und bau dir eine große Christus-Statue. Es geht nicht mal mehr darum, eine mentale Christus-Statue zu errichten. So ein Gebilde aus Dogmen, wo man sagt, ja, so definiere ich Christus und das ist wahr und jeder, der das auch wahr hält, der ist für mich und alle anderen sind gegen mich. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, den auferstandenen Christus wirklich zu begegnen. Der auferstandene Christus ist die heilige Gegenwart Gottes, das, was wir eben gesagt haben. Jesus ist auferstanden, das heißt, er lebt, er ist hier jetzt gegenwärtig. In dieser Form begegnet uns Gott als auferstandener Christus. Und darum geht es, ihn wahrzunehmen. Wenn Paulus hier von Umkehr spricht, dann meint er, wir sollen uns abwenden von den gemachten Götzen, von den Sachen, die uns so wichtig sind im Leben. Das können religiöse Gedanken sein, aber das können natürlich auch Gegenstände sein oder irgendwelche Konstellationen in unserem Umfeld, die uns so wichtig sind, dass wir uns da zurücknehmen und das nicht für so wichtig nehmen, sondern uns hinwenden zum auferstandenen Christus. Abwenden von Religion hin zum lebendigen Gott. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet, wie gesagt, dass er hier und jetzt da ist. Zwar nicht definierbar, aber gegenwärtig. Jesus hat einmal gesagt, Matthäus 28, Vers 20, zu seinen Jüngern, also zu dir, hat er gesagt, ich bin immer bei dir, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wenn wir das mal nicht so mit einem Achselzucken hinnehmen, sondern uns diesen Satz einmal vornehmen und durchdenken. Jeden Tag. Heute, was haben wir? 5. laut meiner Uhr. Das ist ja einer von jeden Tag. Also heute. Bis zum Ende der Welt. Die Welt gibt es ja noch. Also das, was er sagt, ist jetzt gültig. Bin ich bei dir, sagt Jesus. Können wir das verifizieren? Können wir sagen, ja, das kann ich wahrnehmen. Wenn nicht, wie können wir das lernen? Wie können wir uns darauf hinausrichten? Das ist die Umkehr, von der Paulus spricht. Dieses Abwenden von irgendwelchen Formen hin zum lebendigen Christus. Alle menschlichen Konstrukte, alles, was wir hier auf Erden bauen, alle Denkrichtungen, die wir irgendwie errichten, die werden zusammenbrechen. Warum? Weil alles, was wir so für wichtig halten und was wir als Lehren so für uns annehmen, das sind letztendlich nur abgespeicherte Daten im Gehirn. In unserem Gehirncomputer ist da alles abgespeichert, was wir so glauben und was wir für wichtig halten. Aber dieses Gehirn wird verwesen. Es wird nicht die Zeit überstehen und damit wird auch alles, was auf diesem Gehirn gespeichert ist, verloren gehen. Und das ist das Gericht, von dem Paulus hier spricht. Paulus sagt ja, da ist ein Gericht und dieses Gericht ist eben dies, dass alles Menschliche, alles, was von Menschen erdacht und gebaut ist, vergehen wird. Es ist das Gericht des Vergehens. Und was trägt uns durch dieses Gericht hindurch? Es ist eben der auferstandene Christus, diese Gegenwart Gottes. Wenn wir uns in diese Gegenwart Gottes bergen, dann wird uns der auferstandene Christus hindurchtragen, durch dieses Gericht hin zu seiner Herrlichkeit. Kommt raus aus der religiösen Falle, so sagt der Apostel Paulus zu den Athenern. Und wir lesen am Ende des Textes die Reaktion der Leute. Und die meisten Athener haben den Sinn von Paulus' Rede komplett verfehlt. Man könnte so ein bisschen pieksen und sagen, es waren halt typische Predigthörer. Haben sich das angehört und haben sie gesagt, ja, finde ich vieles interessant, manches hat mir nicht so gefallen, aber er kommt ja vielleicht nochmal wieder und dann kann ich mir das nochmal anhören. Manches fanden sie auch albern, da haben sie sich drüber lustig gemacht. Aber es gab eben auch einige wenige, die haben verstanden, was Paulus hier wollte. Er wollte keine neue Lehre da bringen, nichts Interessantes für den Intellekt, den vorsetzen, sondern er wollte Wegweiser geben in die Gegenwart Gottes. Dionysos und Damaris werden hier genannt. Die haben verstanden, dass es hier nicht einfach um eine neue Theorie geht, sondern Paulus gibt Impulse, um eine Realität wahrzunehmen. Eine Realität, die wir häufig übersehen, nämlich Gottes Gegenwart, dass Gott da ist. Wir haben uns heute diese Impulse angeguckt und ich möchte nochmal die drei wichtigen Impulse wiederholen. Eben nicht, damit wir sagen, oh, das ist eine nette Theorie, sondern damit wir sie im Kopf haben, um dann in Gottes Gegenwart zu treten und Gott selber zu begegnen. Zunächst sagt Paulus, lasst eure festgefügten Vorstellungen von Gott los. Haltet nicht fest an einmal gewonnenen Gottesbildern. Es ist nicht, dass die falsch sind, aber es ist eben nur ein Aspekt von Gott. Und Gott hat so viele Aspekte und wenn sich deine Lebensumstände ändern und dein Empfinden, inneres Empfinden ändert, dann muss sich auch dein Gottesbild ändern. Und das schaffst du, indem du einen Forschergeist hast, indem du immer überprüfst, was zum Beispiel in der Bibel steht und wie das in der Realität sich auswirkt. Dann wächst dein Gottesbild mit und dann kommst du nicht in diese Situation, wo du sagst, naja, ich habe da auf der einen Seite so meinen Glauben und auf der anderen Seite das reale Leben und das passt eigentlich nicht zusammen. Darum haltet nicht an festgefügten Vorstellungen von Gott fest, sondern lasst euch immer wieder Neues von Gott zeigen. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, Gott ist euch näher als euer Atem. Gott ist der, der so nah ist, dass er immer da ist. Wir können ihn zwar nicht erfassen, so wie man ein Objekt erfassen kann, aber man kann sehr wohl seine Gegenwart spüren. Wir sollten es uns zur Angewohnheit machen, immer mal wieder innezuhalten und uns abzuwenden von den Sachen in der Welt, die uns so beschäftigen, und diese Gegenwart Gottes zu spüren, da Kontakt zu bekommen, in der Gegenwart Gottes leben. Weil dann verlassen wir die religiöse Falle und leben in der Welt des Glaubens, da, wo Gott real ist, wo er nicht eine Theorie ist, sondern wo er erfahren wird. Paulus ruft uns zur Umkehr auf. Nicht zu einem neuen religiösen, nicht zu einer neuen Religion, sondern eben, er ruft uns dazu auf, mit dem lebendigen Gott gemeinsam zu leben. Ich möchte diese Predigt beenden mit einem Gebet. Und zwar hat der Dichter Friedrich Nietzsche ein Gedicht zu diesem Bibeltext verfasst, den wir uns angeschaut haben. Das Gedicht hat die Überschrift »Dem unbekannten Gotte«. Drei Strophen und die dritte Strophe möchte ich euch zum Abschluss vorlesen. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, mir Verwandter, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Amen.